The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast die Frau mit der Stimme, Sprecherin und Schauspielerin Christiane Werk. Ich begrüße die Sprecherin und Schauspielerin Christiane Werk in meiner Sendung. Liebe Christiane, hallo.
Hallöchen, ich grüße dich.
Du bist
schön,
in deinem,
dass ich hier sein darf.
Ja, es ist ganz wunderbar. Du bist in deinem Aufnahmestudio, oder?
Ja, genau. Hier ist die Soundakustik am besten und von daher dachte ich, setze ich mich direkt hier rein.
Hast du Platzangst generell als Mensch? Also wenn Nö. Ich das so sehe, kriege ich nämlich welche.
Nee. Nö, eigentlich nicht. Also es ist auch nicht so klein, wie es aussieht. Aber gut, ich kann mich hier so ein bisschen ausbreiten, ein bisschen recken und strecken. Gut, ich kann jetzt hier nicht im Kreis rumtanzen, aber es geht. Es ist okay.
Und das ist bei dir zu Hause, ja?
Genau, richtig. Mhm, das ist meine Studio Bricks. Ich habe hier so eine Studio Booth. Da kann ich immer super meine Jobs drin aufnehmen, wenn ich mal nicht ins Studio kann oder wenn es mal ganz schnell gehen muss.
Ist das auch ein bisschen, dient das auch so wie als Panic Room, dass man das verschließen kann von innen und dann kommt keiner rein?
Ja, vielleicht doch.
Echt?
Könnte man.
Toll.
Ich darf hier natürlich nur nicht an diesen Absorbern reißen. Ich darf hier nicht wie in einer Gummizelle toben, aber ja.
Was ist denn das außen für ein Material? Aus was besteht das?
Das hier, dieses Material?
Nee,
das
sind, außen?
Außen ist Holz.
Holz.
Und dann habe ich noch so eine dicke Glastür natürlich, die auch Schall absorbiert. Schallschutz ist das und ansonsten ist das so ein Stecksystem. Genau. Und diese Absorber hier, die sind aus irgendwie Eco-PET-Flaschen gemacht, hergestellt worden, ja.
Ach Gott.
Mhm.
Das ist bestimmt teuer, oder?
Ja, kann man so sagen. Das ist eine große Investition.
Okay, aber es ist natürlich, wenn es aus Holz ist, man könnte es dann ja anzünden, dann ist es als Panic Room natürlich nicht so geeignet.
Ja, nee, das stimmt.
Ja, okay.
Nicht so ganz, ja. Aber wenn man mal Panik hat und schreien will, dann kann man hier reingehen, dann hört man es nicht so von draußen.
Ach, das hört man auch nicht so, ja, von draußen?
Nee, genau.
Schalldicht,
also,
sozusagen.
Es ist ziemlich schalldicht,
ja. Ah, toll, also, dann kannst du ja auch Instrumente da drin spielen zum Beispiel.
Theoretisch, wenn die hier reinpassen würden, da ist es natürlich dann so ein bisschen wieder begrenzt hier vom Platz.
Also Schlagzeug ist schwierig.
Genau, ja.
Ja, okay. Ja, aber seit wann hast du das Ding?
3 Jahre dürfte ich das jetzt, glaube ich, haben.
Mhm. Okay. War das irgendwann so ein Punkt, dass du gesagt hast, jetzt wird es Zeit, dass ich mir selber sowas hole, wenn ich als Sprecherin arbeite?
Ja, also schon, weil ich habe da schon sehr lange mit diesem Gedanken gespielt und dann gab es ja diese sagenumwobene Corona-Zeit, wo dann alles Mögliche stillgelegt war und wo dann viele Jobs einfach gar nicht stattfinden konnten, ne? Und diese Beschränkungen da waren und dann dachte ich so, also irgendwie, ich muss ja arbeiten und dann habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, diese große Investition zu tätigen und ich habe es auch nicht bereut. Und ich brauchte auch einen bestimmten Menschen in meinem Leben, der mir da so einen ziemlichen Arschtritt verpasst hat, der gesagt hat, so und du machst das jetzt. Das ist ein Freund von mir, ein sehr guter Freund, der auch selber ein Studio hat und der selber Regisseur ist und ganz viel macht in dem Bereich. Und der so, mein Gott, jetzt schafft ihr endlich dieses Ding an, dann kann ich dich auch öfter buchen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, so war das.
Ah ja, und so, du stellst das alles fertig und dann lieferst du das.
Genau, also in den meisten Fällen liefere ich aber die rohe Aufnahme. Also ich mache jetzt hier kein großes Edit oder so, also ich bin ja keine Tonmeisterin, keine Cutterin. Ich kann ja so Atmer mal rausschneiden, aber ansonsten ja, ich nehme die Tonspur zum Beispiel auf und schicke die dann. Oder aber es gibt dann auch manchmal so Session-Links, wo ich dann einfach quasi nur online bin und das wird dann aber bei dem Studio selber schon auf dem Server aufgenommen, sodass ich einfach nur hier drin stehen muss
okay.
Und dieser Sitzung beitreten muss und dann wird es aufgenommen, genau.
Ah, okay. Ich glaube, du sagtest eben bezeichnend A-Tritt. Statt Arschtritt. Das ist sehr gut, dass du das gemacht hast, weil ich ja auch jetzt festgestellt habe, dass der Algorithmus bei YouTube zum Beispiel auch, der erkennt immer, glaube ich, diese Kraftausdrücke und dann verhindert der die Klicks. Also das ist...
Das ist heftig, okay.
Ja, das ist ja, man könnte fast sagen, es ist Zensur, aber das ist es natürlich nicht. Sondern ich sage immer, YouTube ist halt familienfreundlich, nicht wahr? Aber das ist ja schön, dass du, da brauche ich ja heute keine Angst haben, wenn du da schon, du bist schon so geeicht sozusagen.
Ja, genau.
Gebrieft. Ja, ich
gewieft.
Bitte, schreibe ich immer. Bitte keine Kraftausdrücke, schreibe ich immer, wenn ich meine Gäste.
Ist gut. Ich werde mich bemühen.
Ja, mal gucken. Je nachdem, wie zufrieden oder unzufrieden du mit dem Gespräch jetzt auch sein wirst, kann ja auch sein, dass du nachher nur noch so um dich wirfst mit den Kraftausdrücken. Wer
weiß. Und in meiner Kabine schreie und es hört keiner.
Ja, das ja, ja, nicht. Und keiner außer kann dir du. Helfen. Ja. Mhm.
Du hörst es, aber kannst mir nicht helfen, genau.
Genau. Also du arbeitest vorwiegend als Sprecherin, ja, kann man sagen. Ja. Nicht als Schauspielerin, nicht so sehr. Ich meine, das ist ja, das verschwimmt natürlich. Man sagt natürlich auch, also muss natürlich Schauspielerin sein, um Sprecherin sein zu können, oder?
Ja, also das auf jeden Fall, das ist eine Voraussetzung, aber ich arbeite hauptsächlich als Sprecherin, Dialogbuchautorin und Synchronregisseurin. Und das Schauspiel mache ich jetzt schon seit so vielen Jahren, also einigen Jahren schon nicht mehr so intensiv, weil es A, sehr zeitintensiv ist, in jeder Hinsicht. Also man muss halt regelmäßig immer dann für neues Material sorgen, neue Szenen, neue Bilder. Man hat wirklich unheimlich viel an Castings und so weiter. Das ist halt schon zeitlich sehr, sehr aufwendig. Und ich habe auch festgestellt, dass mir das Sprechen einfach noch viel mehr liegt und noch viel mehr Spaß macht. Aber es ist schon eine Grundvoraussetzung, dass man auch spielen kann. Weil gerade jetzt im Synchron, ob jetzt im Anime-Bereich oder auch im Realfilm, muss man natürlich die Rollen bedienen können und muss ja die Emotionen übernehmen können und abbilden können beziehungsweise authentisch spielen können. Und wenn man jetzt einfach nur, man kann ja nicht nur einen Text aufsagen, ne? Wir stehen ja nicht da und sagen, ja, komm mal rüber hier an die Seite, sondern das muss ja schon...
Doch, es gibt schlechte, ja. Es gibt so billige, auch bei Filmen ist es manchmal, die nicht so viel Geld haben, da ist das, hört
ja,
sich
ja,
das so
das stimmt.
An.
Ja, mhm, ja, da gibt es halt schon sehr große Unterschiede, aber ja, wenn man seinen Beruf gut machen möchte und in dem Bereich ja auch regelmäßig gebucht werden möchte, sollte man schon auch Schauspieler sein und oder Schauspielerin und ja, Rollen spielen können, Charaktere verstehen.
Und du wirst auch sagen, du bist gut im Geschäft.
Ja, würde ich sagen, ja. Mhm. Mhm. Ich kann mich auf jeden Fall momentan nicht beschweren, zum Glück.
Ja, ich habe, also du bist wirklich, also ich würde fast sagen, die erste Synchronsprecherin oder überhaupt Synchronsprecher allgemein, egal ob Männlein oder Weiblein, die ich in meiner Sendung begrüßen darf. Also es gibt natürlich den Herbert Schäfer, ich weiß nicht, ob du den kennst vom Namen. Mhm. Der spricht hier auch mein Intro und der macht ja auch diese Hörbuchwelt, heißt es auf YouTube.
Cool.
Wenn man so esoterische Bücher einspricht.
Ja.
Also so ein bisschen sein Schwerpunkt. Und aber sonst habe ich ja wirklich mit Synchronsprechern nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Okay.
Nicht als ich sie kennengelernt habe, sondern es ist gar nicht so weit gekommen. Also schon, ich hatte ja früher noch eine Film-Talkshow, dann habe ich immer gedacht, es würde ja naheliegen, dass man Synchronsprecher einlädt, die zum Beispiel auch bekannte Stimmen sprechen. Die haben alle entweder gar nicht sich gemeldet oder abgesagt direkt und haben gesagt, nee, mit Film habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Ich arbeite ja nur als Synchronsprecher. Das gab es auch öfter mal. Und ich habe auch schon gehört, beziehungsweise ich von befreundeten Schauspielern, die haben dann zu mir gesagt, die dann auch teilweise eben als Synchronsprecher gearbeitet haben, haben gesagt, es ist halt einfach auch eine andere Welt, muss man sagen.
Ja.
Als jetzt zum Beispiel die Theaterwelt
das
oder
stimmt,
die Filmwelt
ja.
oder so. Es ist auch so ein ganz eigener Kreis und es ist auch manchmal so, es ist so eine, also jetzt nicht bei dir nicht oder so, aber auch so ein bisschen eine Art Vetternwirtschaft, dass man sagt,
ja, das stimmt.
Der noch die Kinder und die Enkelkinder und die kommen alle mit ins Synchronstudio und jeder kriegt einen Job. Ja?
Das ist wahr, ja, das ist auch tatsächlich so. Mhm. Da kann ich dir recht geben, ja.
Deswegen bin ich froh jetzt. Ist das ein positives Beispiel?
Ach schön.
Jetzt, dass du da bist. Ja.
Das freut mich. Vielen Dank. Ja. Ja, also ich
also
sag mal.
Hoffe ich mal gucken, wie es noch weitergeht. Aber
vielleicht überrasche ich dich ja noch negativ. Hoffe nicht. Aber nee, also ich mache das halt einfach wahnsinnig gern und vor allem auch das, was ich so mache. Also ich schreibe ja, ich führe Regie und spreche und das ist halt einfach so eine sehr schöne Synergie aus allem. Ne? Also weil ich weiß halt als Autorin, was als Sprecherin gut im Mund liegt zum Beispiel. Also ich schreibe so, wie ich das auch sprechen würde. Und umgekehrt weiß ich als Sprecherin auch, wie es ist, als Autorin da zu sitzen und diese Texte dann sprechen zu müssen und wie es dann auch für den Autoren oder die Autorin dann ist, wenn ich dann im Studio stehe und dann irgendwie diese Texte nicht runter, also nicht richtig hinkriege. So. Das, ja, und deswegen weiß ich ganz gut, glaube ich, alle Seiten so einzuschätzen.
Mhm.
Und das ist natürlich einfach total schön, so diese Kombi. Mhm.
Ich habe ein Interview mit dir gesehen, wo du auch so, ich glaube, da hast du auch Dialogregie, das war von Mr. Bean.
Mhm, ja? Genau. Mhm.
Mit Martin Reinl.
Ja, genau. Mhm.
Ist auch wieder, auch jetzt bald wieder der Martin Reinl in meiner Sendung mit dem, zusammen
cool.
mit dem Carsten Hafke. Ja, mit Martin mache ich schon sehr viel.
Dann grüße ihn mal ganz lieb.
Viele Jahre schon ist der Gast, weil er auch ein großer Filmfan ist und ich ja auch so eine Filmtalkshow hatte und so. Und da war der immer mit dabei.
Martin ist ganz toll. Also wirklich, das war auch so eine tolle Zusammenarbeit und der ist einfach großartig, ja.
Der hat natürlich auch eher diese Quietschstimmen, ja, muss man sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Das ist ja also, voll sein Ding so.
Das
und
passt.
Ja. Und du hast gesagt, dass auch dass einer deiner ersten Jobs war, sozusagen Geräusche von dir zu geben. Gell?
Das stimmt.
Ja. Was waren das denn? Weil das hat mich, das wurde in dem Interview, war das nicht klar, was waren das für Geräusche?
Das waren so Ninja-Geräusche. Also das war, also meine allererste große Synchronrolle war ein Ninja-Kanickel.
Oh, das ist ja toll.
Also in einer Serie, die Serie heißt Hero 108, da geht es darum, dass irgendwie Menschen und Tiere gemeinsame Sache machen wollen und dann irgendwie die Welt zu einem besseren Ort machen möchten, oh, weil sie dann irgendwie in einer friedlichen Eintracht leben wollen. Und dann gibt es natürlich immer da so die ein oder andere Person, die da was dagegen hat, so wie bei den Schlümpfen, zum Beispiel Gargamel, sowas gab es da auch. Und ich war Jumpy Ghost Face.
Also so du warst böse, böses Kanickel.
Nee, ich war ein nettes Kanickel.
Ah, nettes. Okay.
Genau, das konnte aber erst überhaupt nicht sprechen, sondern nur so sowas machen. Und ja, und es hat aber natürlich auch diverse Emotionen, dieses Kaninchen. Und das muss man natürlich dann auch mit Lauten so abbilden. Und das ist gar nicht so einfach. Also das war, also gerade am Anfang wird es oft unterschätzt, so Laute nur zu machen. Weil dann denken die Sprecher oder Sprecherinnen so, ja, wie nur Laute und so. Aber in Lauten steckt natürlich auch das Detail. Und da stecken Emotionen drin und die müssen über Laute transportiert werden. Da kann ich halt nicht sagen, oh, ich bin so traurig, sondern da muss ich halt über so halt, ne? Dass man dann das arme Kaninchen dann auch
mit Herz bekommt. Wenn du so
ja,
machst,
so. Ja, das hat halt, ja, das hat dann eben so diverse Entwicklungsschritte dann auch durchgemacht. Das waren 2 Staffeln, wo ich das sprechen durfte. Und ja, das war sehr schön auf jeden Fall. Ja.
Aber jetzt, wenn das so, oder weiß nicht, ob es der erste Job oder einer der ersten Jobs, aber ist es nicht schwieriger, dann gleich mit so Lauten anzufangen, als sagen wir mal mit so einer Sprechrolle?
Total. Also das war auch am Anfang nicht klar, dass die Rolle größer wird. Das war dann erst so ein bisschen hier und da mal ein Laut. Und dann hatte der Regisseur so gedacht, ja, können wir ja mal probieren, wie es so ist. Und dann ging das ganz gut, so tatsächlich. Nur da wird die Rolle immer größer und das war schon eine Herausforderung. Also da habe ich dann auch teilweise da gestanden und dachte so, meine Güte, also das habe ich unterschätzt, dass man eben über diese Laute ja so viel transportieren muss. Ne? Und ja, aber das war eine schöne Arbeit, da habe ich sehr, sehr viel durch gelernt.
Aber wenn man jetzt so Laute macht, du hast ja vielleicht noch später auch Laute gemacht, sage ich mal. Und
ja. Kampflaute auch und so.
Kampflaute.
Ja.
Aber geht einem das nicht irgendwann auf den Sack? Also wenn man den ganzen Tag das wiederholt und immer nur so.
Ja.
Und dann sagt der Regisseur, na, nochmal. Ist das nicht irgendwann
so, ja, es geht.
Schlimm?
Also es geht so. Also eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee. Nicht. Okay. Weil, also ich mache das, also ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es halt immer so, ich habe so eine Liebe fürs Detail in meinem Beruf und ich mag einfach, egal wie oft ich das spreche, egal wie oft ich das nochmal wiederholen muss, es macht mir einfach so einen Spaß, an diesen einzelnen Sachen zu feilen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Maler oder mit einem Illustrator oder einem Zeichner, der so ganz viel so Schattierungen macht, mit nochmal hier ein bisschen wegradiert und da nochmal mit dem Bleistift nochmal neu schattiert und da nochmal. Und so ist es irgendwie beim Sprechen auch, das ist ja auch so eine Kunst für sich und am Ende ist es dann total schön, das Endergebnis zu sehen, wenn es dann auch so quasi in Anführungsstrichen perfekt ist, wie man sich das wünscht, wie man dann auch zufrieden ist. Und deswegen sehe ich da gar nicht so dieses, oh, jetzt muss ich das schon wieder machen, sondern eher, okay, da kann ich vielleicht nochmal ein Tickchen mehr Gas geben oder da vielleicht nochmal ein bisschen emotionaler ran oder da nochmal ein bisschen mehr, weiß ich nicht, fröhlicher sein oder so. Und das macht halt schon Spaß.
Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr eigene Welt. Also das ist, glaube ich, das so diese den Reiz daran halt eben auch zu finden, zu sagen, ich bekomme was. Also sagen wir mal, du machst ja viele Animes, ja? So, dann muss man, deswegen habe ich auch Interviews gehört, wo natürlich Leute, die sich für Animes interessieren, dich natürlich eingeladen haben, weil sie sagen, oh, endlich.
Ja, genau.
Also so, jetzt, ich bin ja gar nicht so, ich habe noch, glaube ich, noch nie in meinem Leben ein Anime gesehen.
Ja, ja.
Und für dich ist es natürlich auch ein Job, gell? Also es ist jetzt mehr Job, also du bist ja kein Fangirl, dass du sagst, oh, so.
Gibt es auch, ne? Also welche, die totale Anime-Fans sind und auch Anime sprechen, aber bin jetzt kein Fangirl, ja, genau.
Ja, genau. Und dann bekommst du aber so diese Story von irgendeiner Folge. Die Story ist dann schon, wie kann man sich das vorstellen? Die ist dann übersetzt, du bekommst dann das Drehbuch davon.
Du meinst jetzt als Sprecherin, oder?
Ja, als Sprecherin.
Nee, ich bekomme gar nichts vorher. Also wir kommen einfach, wir werden gebucht, also keine Ahnung. Die rufen dann an oder schreiben und sagen so, Christiane, wir nehmen in der KW XY die und die Serie auf, ich brauche dich für 3 Stunden oder für 4 Stunden oder so.
Ah, okay.
Und also wir haben so viele Takes. Und dann sage ich ja, okay, dann ich kann an dem und dem Tag und dann gehe ich ins Studio und bis dahin erfahre ich gar nichts. Und wenn ich dann da bin, am Mikrofon stehe, da wird mir dann, also wird mir so mein Charakter meistens mal kurz gezeigt. Da werden mir so, keine Ahnung, so Sequenzen von 1,5 Minuten insgesamt vielleicht so präsentiert, wie dieser Charakter überhaupt aussieht, wie ja. der Charakter spricht. Dann wird mir noch eine kleine Synopsis gegeben, also was in der Serie oder in dem Film passiert, was da jetzt gerade irgendwie Thema ist und was meine Motivation ist. Und das war es dann eigentlich. Und dann geht es direkt los in die Aufnahme. Dann wird mir halt der O-Ton einmal gezeigt. Also immer Take für Take. Das sind immer, Takes sind immer einzelne kleine Passagen, die sozusagen, manchmal ist es ein Satz, manchmal sind es auch 1,5 Sätze, je nachdem. Die werden so unterteilt und die werden dann quasi immer nur Satz für Satz quasi gezeigt. Und danach kommt dann direkt der Einzähler und dann muss ich das synchron nachsprechen. Also ich habe den deutschen Text dann im Bild meistens stehen. Und dann spreche ich quasi in der gleichen Emotion, wie der Originalcharakter spricht, spreche ich das dann im Deutschen nach. Und das ist natürlich auch hin und wieder herausfordernd, wenn es sich jetzt um japanische Produktionen handelt oder chinesische oder koreanische oder auch englische, je nachdem, es kommt immer drauf an. Jetzt gerade im Anime-Bereich ist ja oft japanisch die Originalsprache. Und da ist natürlich der Sprachduktus immer ein völlig anderer als der, den wir haben. Und da muss man natürlich dann auch ja durch die Übersetzung, die wir dann haben, also das Synchrone, so ein bisschen die Emotionen mit abgreifen und die Körpersprache, ja, und das dann bedienen.
Kannst du so beschreiben, wie sich der Duktus unterscheidet?
Also für uns, also für mein Ohr klingt Japanisch halt relativ so ein bisschen. Und es ist so manchmal nicht so viel Tiefe zu hören für mich, jetzt, weil ich ja kein Japanisch kann. Was natürlich jemand, der Japanisch kann, wird wahrscheinlich jetzt genau das Gegenteil behaupten. Was? Da ist doch alles total tief und ganz hoch emotional. Und für mich ist es aber eher alles, es klingt halt alles ähnlich, so ein bisschen staccato manchmal auch. Und wir haben einfach andere Sprachbögen, ohne das jetzt zu bewerten. Wir haben andere Sprachbögen. Ne? Also wir haben natürlich einfach einen anderen Anfang des Satzes, andere Betonungen. Und da, wo es im Japanischen was betont wird, wird im Deutschen vielleicht nichts betont. Und ja, manchmal werden die Sätze auch völlig umgestellt, weil es sonst synchron nicht passen würde. Ne? Mhm.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das gilt auch für andere Länder. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem mit einer Comedienne, mit der Lisa Koos, die russische Wurzeln hat und die auch als Sprachtrainerin tatsächlich arbeitet für russische oder ukrainische Menschen hier in Deutschland, um einfach den Akzent auch ein bisschen wegzubekommen. Und die hat auch gesagt, das ist, oder auch die Sprache überhaupt zu verstehen, Deutsch zu besser, also nicht sozusagen die Sprache zu verstehen, sondern zu verstehen, wie wir sprechen, in was für einem, was für eine Art wir sprechen. Und da sagte sie eben gerade vor kurzem in der Sendung mit vielen Sachen, die wie Post oder Post. Also für jemand, der aus Russland kommt, ist das gar nicht so klar, dass man die sagen dann halt Post. Ich muss einen Brief zur Post bringen und dann, ach nee, es heißt Post, weil wir haben verschiedene Arten, das O auszusprechen.
Ganz
und wir betonen ganz.
Ja. Genau, die Betonungen sind einfach komplett anders. Ne?
Sehr verschieden, wobei ich natürlich glaube, für einen Japaner klingt natürlich wahrscheinlich Deutsch auch eher so rutzepatzepatze.
Genau, also wahrscheinlich super hart oder so, ne? Und ganz komisch. Und vielleicht haben wir so einen völlig übertriebenen Singsang, keine Ahnung. Ne? Nur da ich ja gar kein Japanisch kann, ist das für mich halt immer, ich kann da nicht viel draus abnehmen oder ablesen. Deswegen muss ich halt so meine eigene Emotion da kreieren und das nehmen, was ich da quasi geboten bekomme, ne?
Ja, das wäre vielleicht noch ein Ziel, Japanisch zu lernen, oder?
Ja, wenn ich mehr Zeit hätte. Ich habe es immer zwischendurch mal probiert, weil ich ja auch einiges in dem Bereich geschrieben habe. Ich habe auch viele Dialogbücher bei Animes und so weiter geschrieben. Aber auch da habe ich leider, ist da nichts hängen geblieben von der Übersetzung. Das ist halt schon echt eine komplizierte Sache.
Aber bei solchen Dialog, also wenn du das selber schreibst, ist das natürlich was anderes. Das heißt, da bekommst du... Also da gibt es ja erstmal eine Übersetzung, oder? Oder wie kann man sich das denn vorstellen?
Also es kommt drauf an, wenn ich jetzt eine japanische Übersetzung mache, beziehungsweise ein Dialogbuch, dann habe ich meistens eine Rohübersetzung vom Japanischen, die dann roh ins Deutsche übersetzt wird, die natürlich überhaupt nicht synchron ist, sondern die nur den Sinn des Gesagten erfasst, aus dem ich dann wiederum einen vernünftigen deutschen Satz bilde, beziehungsweise einen synchronen Satz. Das muss ja immer auf die Lippen auch passen. Wenn ich jetzt englische Produktion oder englischsprachige Produktion habe, dann mache ich meistens die Übersetzung selber. Also dann habe ich einfach englische Untertitel oder eine englische Conti, so nennt sich das, wo man einfach quasi das, was gesagt wird, extra nochmal in der Datei hat, wo man dann die einzelnen Sätze nochmal nachlesen kann, falls man mal irgendwo was nicht versteht, weil es irgendwie undeutlich gesprochen wurde. Mhm. Und dann mache ich halt die Übersetzung und das Synchronbuch. Also ich übersetze das sozusagen in meinem Kopf und bilde daraus den Sinn und mache dann daraus eben den synchronen deutschen sinnvollen Satz im besten Fall.
In anderen Ländern, also so jetzt zum, weiß nicht, Holland oder so, da gibt es ja, die haben ja gar keinen Synchron, die haben ja Untertitel. Aber wir sind da sehr stark als in Deutschland so involviert, gell? Also wir haben so eine große Synchronszene.
Ja, absolut. Gell? Also ich würde sagen, das ist auch die größte. Und es gibt ja auch diesen Spruch hier unter uns Kolleginnen und Kollegen, wir schaffen das deutsche Original. Denn unser Anspruch ist es tatsächlich, dass wir es schaffen, ein anderssprachiges Projekt so klingen zu lassen, als wäre es nicht anderssprachlich, sondern als wäre es deutschsprachlich. Yeah. Also so. Yeah. Und das würde ich sagen, gelingt auch ziemlich gut, es sei denn, es sind halt schlechte Produktionen. Aber in den meisten Fällen, also bei den guten Studios, gelingt das auch, dass es wirklich hochemotional ist und dass es im besten Fall den Zuschauenden nicht auffällt, dass es synchronisiert ist. So sollte es eigentlich sein.
Ja, vielleicht ist dann auch, was ich da erwähnt habe, mit ein bisschen so die Schwierigkeiten, irgendwelche Synchronsprecher als Gäste zu bekommen, weil es natürlich so sehr eigene Menschen sind, die, glaube ich, auch teilweise das Gefühl haben, möglicherweise, dass diese Arbeit anders bewertet wird als vielleicht eine Schauspielerarbeit vor der Kamera, sie aber das Gleiche bedeutet.
Ja, das kann sein, ja.
Mhm. Und dann so ein bisschen sich manchmal so nicht genug wertgeschätzt fühlen, glaube ich manchmal.
Ja, das kann auch sein und das kann ich auch nachvollziehen, weil es ist, ich glaube, dass sich viele Menschen, die jetzt nicht in der Branche sind, durch was auch immer, keine Gedanken darüber machen oder sich auch kein Bild darüber machen können, was da für eine Arbeit hintersteckt, ne? Also wie viele verschiedene Prozesse das einfach auch durchläuft und was alles dazugehört, bis dann am Ende dieser fertige Film, diese fertige Serie draußen ist, die dann die Konsumentinnen und Konsumenten dann anschauen können und dann einfach irgendwie, keine Ahnung, die Chipstüte aufmachen, auf der Couch sitzen und ja, guck mal, hier wieder so und so Serie, aber immer alles auf Deutsch dann, das auch total gut finden, aber gar nicht wissen, was da halt für eine Arbeit auch hintersteckt, ne? Also wie viele Menschen auch da irgendwie involviert sind, ne? Von Cutterinnen, Cutter, Tonmenschen, die Leute, die es dann mischen später, die das ganze fertige Projekt mischen, die, also alles, ne? Sprecherinnen, Sprecher, Regie, Buch, alles, ne? Also da steckt so viel dahinter und das ist eine super tolle Arbeit einfach auch, ne?
Ja, und es ist natürlich also ich bin ja auch so Kind der eher der 80er, 90er dann, aber und dann hast du natürlich die ganzen Schauspieler gehabt und du hast ja früher gedacht, die sprechen alle so. Also das, die sind also sehr markante Stimmen und bei vielen, auch die ich mittlerweile kennengelernt habe, die gerade sehr filmbegeistert sind, auch Comedians oder Schauspieler oder so, die haben natürlich auch wirklich so Koryphäen dann in diesem Synchronbereich, wo sie sagen, oh, der und der und der.
Ja, genau. Mhm.
Und das ist dann auch für uns fast untrennbar. Also es gibt dann irgendwie, was weiß ich, Bruce Willis Stimme. Gut, der macht mittlerweile diese Praktika, alles außer Tiernahrung.
Ja.
Und das ist ja witzig, dass er noch im Geschäft ist, aber Bruce Willis ist leider dement, muss man sagen.
Ja, das stimmt.
Aber er ist noch, ich höre immer noch Bruce Willis hier in Deutschland.
Ja.
Der irgendwie Werbung macht für Rewe oder so.
Ja, genau.
Ist toll, es gibt Hoffnung. aber auch wie, was weiß ich, Sylvester Stallone, die hatten also eine ganz bestimmte Stimme. Ja,
ja, genau. Ja, und da ziehe ich einfach meinen Hut vor, ne? Weil die das so unglaublich gemacht haben. Und das sind auch solche Vorbilder. Also das ist Wahnsinn, was da auch einfach schon geleistet wurde und was da produziert wurde schon in der ganzen Vergangenheit.
Ja, und dass es eben so untrennbar ist, eigentlich so verbunden, ja.
Ja, genau. Und
also bei Frauen natürlich auch, ich wollte jetzt nicht nur die Männer hervorstellen, es gibt ja auch da ganz tolle Frauenstimmen sozusagen. Weißt du, was mich die ganze Zeit irritiert hier bei unserem Bild ist, dass es so aussieht, als ob dein Kopfhörerkabel bei mir im Studio hängt.
Ja, das ist, weil das da vorne, weil das da
so
oben runterkommt.
Ist. Ja, nee, ist toll. Lass es so. Das sieht toll aus. Sieht aus, als würden wir nebeneinander sitzen.
Okay, ich bin bei dir angeschlossen.
Ja, genau.
Ja, stimmt. Das kommt so aus dem Bild raus. Ne? Ja, das ist hier, weil das so ein bisschen anders verkabelt ist. Hier.
Großartig.
Ja,
und ich habe natürlich gesehen, du machst natürlich auch viel, also machst auch viel Werbung, gell?
Ja, das mache ich auch total gerne.
Ich habe so, das von Rewe habe ich was gehört. Da, ich glaube, da ging es um Ausbildungsjobs oder so.
Ja, genau, ich, Rewe mache ich, ja.
In dem Moment natürlich, wenn man dann deine Stimme so hört, denkt man, ach ja, ich kenne die Stimme.
Ja, das ist halt dann in dem Moment so, ne?
Das ist diese spezielle Stimme halt.
Ja,
diese Stimme,
genau,
die ich höre, wenn ich im Radio Rewe-Werbung oder ich, vielleicht auch, wenn ich beim Rewe bin oder so, ich weiß es nicht.
Genau, ja, das. Ja, das macht zum Beispiel unter anderem auch meine Freundin Julia Kaspar, die spricht diesen Rewe-Slogan, der Rewe, dein Markt, das ist Julia Kaspar. Und ich habe da aber auch was für gesprochen, für Rewe. Und jetzt habe ich gerade Lidl gesprochen, für die Märkte online und alles Mögliche. Also alles, was irgendwie mit Lidl zu tun hatte. Aber auch viele andere Sachen. Also es macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil bei Werbung, da ist halt der große Vorteil, da geht es meistens relativ schnell. Man kann aber an so ganz kleinen Sequenzen unfassbar viel rumfeilen. Also man hat teilweise so einen Satz und dann wird dieser eine Satz 15 Mal, 20 Mal nochmal aufgenommen und nochmal irgendwie eine andere Schleife, ein anderer Bogen, eine andere Betonung, nochmal mehr Lächeln, nochmal mehr dies oder das. Und das finde ich halt auch irgendwie total schön. Das macht richtig viel Spaß.
Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist wahrscheinlich natürlich schon ein bisschen begrenzter. Also die haben wahrscheinlich
ja
genaue Vorstellungen
genau,
davon,
ja,
wie das zu sein hat. Und
ja,
so
ja, genau.
Ja. Hörst du eigentlich selber beim Menschen, die du triffst, auf die Stimme? Also ist dir das wichtig? Oder bei Männern? Oder bist du ja dein Mann oder so? Ist das so das Erste, was du, auf was du hörst? Also bist du so affin, so dass du sagst so, uah.
Ja, ich bin, also was das angeht, bin ich sehr affin. Also sowohl Stimmen als auch Aussprachen und so Dialekte und so. Ich mag es voll gerne, wenn Leute so im Alltag auch ihre Dialekte haben.
Ja.
Aber was ich zum Beispiel immer, da kriege ich immer so ein bisschen Ohrenschmalz innerlich, wenn Leute dann so Sachen sagen wie, das finde ich richtig oder das ist aber nichtig für diese Sache und das ist halt falsch, das heißt nichtig oder richtig. So, das ist jetzt nur ein Beispiel, was mir einfällt und das ist ja etwas, was jetzt nicht, also außer in Bayern, aber ansonsten nicht so viel mit Dialekt zu tun hat, sondern einfach mit einer falschen Aussprache, weil es falsch gelernt wurde und da bin ich dann schon affin und dann schrillen immer so ein bisschen die Alarmglocken, was aber auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich auch Regie mache. Und da unheimlich ja drauf geschult bin, auf die richtige Aussprache zu achten, was nicht bedeutet, dass ich in meinem Alltag immer spreche wie eine Sprecherin, überhaupt nicht. Ich rede ja jetzt auch nicht wie eine Sprecherin, ne? Also ich spreche jetzt auch gerade einfach, wie der Schnabel mir gewachsen ist. Ich finde es da auch wichtig, dass man das abstellen kann, also dass man jetzt nicht immer, also ich bin ja Sprecherin und deswegen atme ich immer so ganz tief in den Bauch und bin immer mit ganz voll volumig. Das finde ich dann auch übertrieben, ne? Also wenn das dann so ist. Von daher, ich habe auch meinen rheinischen Dialekt zwischendurch und sage auch mal dat und wat oder ich sag das so, ne? Also kein Problem.
Du kommst aus dem Rheinland ursprünglich.
Ja, genau. Mhm.
Okay.
Aber sobald ich halt einen Job habe, am Mikro stehe und weiß, ich spreche jetzt, dann spreche ich vernünftig und bin nicht mehr irgendwie so, das sag ich dir aber nicht, sondern das sag ich dir aber nicht. So, ne? Da muss man schon umschalten können. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich achte sehr auf Stimmen und ich achte auch sehr auf Aussprachen und so.
Okay, also das heißt, ein Mann, der irgendwie so rumsabbelt, der hat bei dir gar keine Chance.
Ja, kann man so pauschal nicht sagen, aber
es
ist eher schwierig.
Einer, der sabbelt. Ah, okay.
Es ist eher schwierig, also es ist natürlich immer das Gesamtpaket natürlich so, aber jemand, der halt irgendwie so total breiten Dialekt und das auch nicht abstellen kann und irgendwie dann auch noch so, das finde ich dann immer schwierig, weil dann würde ich immer sagen, hä, was? Was hast du gesagt? Verstehe nicht. Ja, aber das
ja,
ist
also ich finde das, ich finde, es gibt ja auch, ich arbeite ja noch nebenher in der Gastronomie als Barkeeper und ich hab so ein paar Kollegen, gerade im Servicebereich, die nuscheln extremst. Ja.
Ja.
Und die nuscheln mich immer voll und manchmal hoffe ich immer, dass sie mich nicht ansprechen, weil ich es nicht verstehe. Und dann kommt man in diese Situation, wo man immer so sagt, ja, ja, genau. Und man hat aber nichts verstanden.
Richtig.
Man sagt immer, man nickt immer nur so. Und dann irgendwann, wenn man darauf achtet, merkt man eigentlich, wie manchmal, was, also jetzt nicht unbedingt nur meine Kollegen, aber was für Schwierigkeiten die Menschen haben, sich dann wirklich auszudrücken, wenn man mal wirklich drauf achtet.
Genau, ja.
So. Ja. Also nicht, also nuscheln nicht alle, aber ist dann ja begrenzt vielleicht.
Ja,
einfach.
Das stimmt. Ja.
So, weil man sich vielleicht aber auch nicht so damit auseinandersetzt.
Ja, die meisten im Alltag setzen sich natürlich aus guten Gründen nicht so viel damit auseinander, ist ja klar. Wenn man jetzt nicht in dem Beruf arbeitet, warum sollte man sich jetzt irgendwie ständig mit irgendwelchen Aussprachen beschäftigen? Mhm. Aber ja, also ich meine, Berufe machen ja generell sensibel für das, was man macht, ist ja klar. Also jemand, der Bierbrauer ist, wird vermutlich auch einen genauen Geschmack haben, welches Bier jetzt besser schmeckt als ein anderes, ne? Und so ist es in allen Sachen, ne? Und, ja. Oder Techniker, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, Fotografen, ja, also die unterhalten sich permanent über die Brennweiten der Objektive, sowas. Da kann ich jetzt gar nicht mitreden. Und ich denke mir so, wieso ist das ein schönes Bild? Ja, aber hier hast du den so und so 35 mm benutzt und da nochmal Makroobjektiv. Und dann denke ich mir so, ja, Hauptsache Bild ist schön. So, ne? Ja, und ich denke, so ist es aber in jedem Beruf, dass man automatisch ja so eine gewisse Sensibilität dafür auch hat.
Ja, ja, klar, nur dass man halt bei Sprache natürlich sagt, okay, wer setzt sich wirklich damit auseinander? Sprachwissenschaftler. Jetzt dann eben Sprecherin zum Beispiel, kann man sagen. Findest du eigentlich, dass die deutsche Sprache eine schöne Sprache ist?
Ja, finde ich schon.
Ja? Ja? Weil viele finden das ja nicht, gell? Es gibt ja auch, ich meine, mittlerweile die Anglizismen kommen aus allen Richtungen, ziehen ein in unser Land und teilweise, und wir übernehmen das ja auch selber, also ich übernehme es auch teilweise selber.
Ja,
ist ganz normal. Aber ich ich weiß, dass wir auch schon in den 90ern, glaube ich, manchmal vielleicht die deutsche Sprache nicht so cool fanden wie eine englische Sprache.
Ja, das stimmt.
Und das ist teilweise in manchen Generationen heutzutage ja noch extremer.
Ja,
da werden ganz, ganz viele englische Worte benutzt. Und manchmal erschrecke ich dann total. Also auch, die sind nicht alle jung, die Leute. Manchmal sind die auch in meinem Alter, aber sprechen trotzdem so.
Ja, ja.
Wie findest du sowas?
Du meinst jetzt diese Anglizismen?
Ja,
oder
verbunden aber auch, wie sich das dann so mischt, also dass man so sagt, okay.
Also ich bin da so ein bisschen leidenschaftslos. Also ich persönlich mag die deutsche Sprache wahnsinnig gern und versuche nicht so viele Anglizismen zu verwenden, obwohl ich es natürlich auch tue. Also klar sage ich auch mal, es ist ja total easy oder so. Und das sind ja so Sachen, die ja irgendwie ganz normal auch in den Sprachgebrauch übergegangen sind. Und ich finde es jetzt auch falsch, sich da komplett gegen zu sperren und zu sagen, nein, also ich rede hier nur das Hochdeutsch, was ich gelernt habe und auf keinen Fall irgendein englisches Wort. Aber ich finde es schade, wenn die deutsche Sprache irgendwie so verhunzt und extrem vereinfacht wird. Ich finde inzwischen so die Jugendsprache, meine Güte, also da muss ich manchmal schon, also ich klinge jetzt hier wie eine alte Oma, ne? Aber hier, um mal wieder im Ruhrpott-Slang zu reden, wie eine alte Oma. Aber ich muss da echt manchmal schlucken, wie die teilweise da rumprollen. Das klingt einfach prollig, ne? Und das finde ich schade, weil eigentlich, finde ich, ist die deutsche Sprache eine unheimlich schöne, weiche, warme Sprache. Die hat auch so viele tolle Synonyme, ne? Also ich bin so ein totaler Synonym-Fan. Ich schreibe auch gerne selber so Gedichte und meine Gedanken in Reimform dann auf und so. Und ich mag das total, so mit Sprache zu spielen und finde es ganz schade, wenn immer alles nur so in Dreiwortsätzen runtergebetet wird oder runtergerattert wird so und so prollig dann rausgehauen wird. Ja, das ist so meine...
Aber natürlich hat vielleicht auch das Dritte Reich das ein bisschen kaputt gemacht, oder? Dass die deutsche Sprache.
Ja, das kann natürlich sein, ja.
Also dass man natürlich im Ausland wird man ja anders wahrgenommen mit der Sprache.
Ja.
Wir sagen dann immer, ja, das Land der Dichter und Denker und gehen dann irgendwie so weiter zurück, damit wir da die Ursprünge unserer Sprache finden. Aber natürlich verbindet man das auch mit Adolf Hitler. Ja,
ja klar. Das ist in vielen Ländern natürlich nach wie vor so. Ne? Das ist irgendwie unser Erbe, was wir irgendwie auch nicht loswerden, glaube ich. Also ja, aber das ändert ja nichts daran, dass man trotzdem die Sprache schön finden kann und die auch weiter vorantreiben.
Ja, ja, ich sehe das ganz genauso. Ich mag die deutsche Sprache auch sehr, sehr gerne. Ich meinte nur eben, weil du jetzt auch sagst, so ein bisschen dieses Weiche.
Genau.
Leute würden ja eher sagen, es ist eine harte Sprache.
Ja, kommt natürlich auch immer drauf an, wie man sie anwendet. Das ist auch da, spielt ja auch die Stimmfarbe oder die Intensität, wie man etwas sagt, eine Rolle. Ne? Ich kann ja auch sagen, ach, du bist so ein Arschloch. Oder ich kann sagen, du bist so ein Arschloch. Oder, also es kommt ja immer auf die Intensität an.
Ich jetzt, oder was meinst du?
Nein, du jetzt nicht, aber ach, Mist, jetzt habe ich doch einen Kraftausdruck benutzt.
Zweimal übrigens,
ja. Verdammt, nicht, dass wir jetzt hier rausgepixelt
also,
werden.
Also Christiane, das wird mir jetzt ein bisschen zu persönlich.
Wirklich. Ich kann aber auch sagen, du bist so nett. Oder du bist so nett. Pff, so nett, ha. So, also es kommt ja immer so auf die Sprache, also auf die Betonung an oder auch auf die, also einerseits die Betonung, aber andererseits auch die Intention, die man so darüber bringt, ne, genau. Da habe ich auch mal ein Insta-Reel zu gemacht, wie Betonungen und Kommata Leben retten können. So, wir essen jetzt Oma und wir essen jetzt Oma. Das ist einfach ein Unterschied, ne.
Es gibt ja auch manchmal diese Videos, die ich ganz gerne schaue, die gibt es nicht so oft, aber so, wo Leute wirklich eigentlich, also sie sprechen verschiedene Sprachen, aber sie sprechen die nicht, sondern es ist nur dieser Singsang, den
ja,
wir
genau.
hören.
Ja, ja, ja.
Mhm. Wenn man dann das Deutsche hört, also wie das Deutsche klingt vielleicht in den Ohren von Leuten, die es eben nicht verstehen, dann denkt ja. man schon so, okay, ah ja, okay. Weil es gibt so Momente, manchmal habe ich so Momente, da denke ich, ah, so klingt das, stimmt.
Ja, genau.
So klingt das, wenn du das nicht verstehst, sondern wenn du ja. das nur die Laute hörst.
Mhm.
Ja,
ja, genau.
Und dann klingt es manchmal doch mehr in diese... Ja, würde man sagen, so germanisch fast schon. Also
ja.
so auch ein bisschen in so skandinavische Richtung eigentlich
ja, genau.
fast schon.
Ja, stimmt. Mhm.
So, was ja, wir gar nicht selber so empfinden, weil wir es
genau.
verstehen.
Ja, eben, genau. Es kommt ja wirklich auch darauf an, was man dann versteht. Es geht mir bei manchen Sprachen so, dass ich denke, mein Gott, das klingt, als wenn die sich jetzt gerade die Köpfe einschlagen wollen. Das ist ja unfassbar, die streiten sich. Und am Ende kommt dann raus, die haben sich nur abgesprochen, wann jetzt wer irgendwo mit dem Auto hinfährt oder so. Das ist dann auch so manchmal. Das ist halt, wenn man es nicht versteht, ne?
Du hast gesagt, dass so eins der ersten Sachen, die dich total fasziniert haben, war Ariel, die Meerjungfrau.
Mm, ja, das ist so meine...
Weil sie eine Prinzessin ist oder eine Meerjungfrau? Nee. Oder was war das Besondere dabei?
Nee, das Besondere war einfach ihre Stimme. Die hat mich einfach direkt so verzaubert. Also Dorette Hugo, die ja Ariel singt und
ja.
spricht. Also wobei sprechen tut Dorette sie, aber singen ist, glaube ich, Ute Lemper. Genau, Ute Lemper hat sie gesungen. Und das war einfach so für mich, oh, ich bin einfach verzaubert worden von dieser Stimme, von diesen beiden Stimmen. Ich wusste ja nicht, dass es zwei sind, aber von Ariel. Also gar nicht, weil sie eine Prinzessin ist, das überhaupt nicht. Aber ich finde, dass sie so einen eigenen Willen hat, aber auf so eine harmlose Art und Weise, also ihren Traum zu verfolgen und auch so ein bisschen ihr Ding zu machen. Aber trotzdem hat sie ja diese Liebe in sich und ist da auch so total ehrlich mit sich und auch mit den anderen. Auch wenn sie dann so ihren Weg so geht, manchmal ist sie dann auch so ein bisschen, naja, naiv. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich fand sie einfach ganz toll von Anfang an.
Ja, und als ich das gehört habe, da habe ich gedacht, Moment mal, also natürlich im Sinne von, ohne despektierlich zu sein, man spricht ja nicht über das Alter von Frauen oder von Damen. Aber da habe ich gedacht, du bist viel jünger. Also deswegen habe ich dann gedacht, Moment mal, wieso bist du denn, hast du denn Ariel geguckt? Das ist doch eher meine
ja.
Zeit.
Ich bin gesehen, Jahrgang, ich kann es gerne sagen, ich bin Jahrgang 82.
Ja, ja, genau, also bist 5 Jahre jünger als ich. Deswegen sind wir fast, also wir sind fast eine Generation, nein, doch, wir sind eine Generation,
ja.
würde man schon sagen, ja,
mhm.
genau.
Ja.
Deswegen bist du auch mit diesem Film groß geworden, weil ich bin das ja,
ja.
tatsächlich auch, nur ich bin
ja,
kein
ja,
Synchronsprecher
genau.
geworden.
Ja. Du bist wahrscheinlich auch kein Ariel-Fan.
Naja, doch, also damals ja. fand ich das auch toll.
Ah, cool,
ich fand
okay.
das auch toll, doch, das war damals ein Riesenfilm, muss man sagen.
Und ich muss auch sagen, ich war auch einfach abgöttisch verliebt in Prinz Erik. Das war
okay.
einfach so.
Ja, ich nicht. Aber
ja, okay. Ja. Aber ich ja.
Aber.
Ich dachte so, ja, Ariel, ich verstehe dich. Ja, bitte.
Ja. ja. Nee, das genau. war eine total, das war so eine Disney-Zeit, muss man auch sagen, wo noch, also so verschiedene Hits nacheinander auch
genau.
so rausgekommen sind.
Ja.
Bevor sie angefangen haben, seit 15 Jahren die ganze Zeit ihre Hits in Live-Action-Dinger zu transformieren. Und zu remaken. Das war damals, gab es wie diese Originalfilme, also basiert natürlich ja auch auf Hans Christian Anders oder so ist das, gell? Die kleine Meerjungfrau ist das?
Mhm. Ja, genau.
Aber dann gab es das und Aladdin und
mhm.
Dann später König der Löwen und so.
Ja,
das
genau.
War ein bisschen, also es war schon eine tolle Zeit, eine tolle Disney-Zeit.
Absolut,
muss man ja, sagen.
Ja, total.
Deswegen.
Das war einfach eine andere Zeit als die heutige, ne?
Ja.
Das ist
ja,
so.
Ja.
Ja, es ja. war einfach noch mehr so, ja, es war emotionaler, finde ich. Also ich empfinde es so. Kann sein, dass die Generation danach oder danach das auch jetzt total emotional sieht. Aber für mich war das damals einfach nochmal noch eine ganz andere Geschichte, eine ganz emotionale.
Ja, ich glaube ja schon, also ich habe ja auch eine Tochter, die ist jetzt mittlerweile 16 schon.
Mhm.
Die haben natürlich auch ihre ganz eigenen Sachen, ja.
ja.
Wo sie auch, glaube ich, später dann auch, weiß nicht, Podcasts machen und sagen,
mhm.
weißt du noch damals? Und
ja, das stimmt.
Das wiederholt sich natürlich immer wieder, so glaube
mhm.
ich. Aber ja, der Unterschied war möglicherweise, also erstmal natürlich ein bisschen mehr Originalgeschichten, die wir vielleicht,
ja.
wir haben das halt einfach so gesehen. Dass, wir haben nicht irgendwie, wie jetzt kommt Mufasa von Disney, das... Gefühlt 10. Remake von König der Löwen,
ja, ja,
und
genau,
was im Grunde die gleiche Geschichte erzählt wie,
mhm.
ja, und so, aber, und dann sagen später die Kinder natürlich, wir sind mit sowas groß geworden, dann
ja.
haben wir gemerkt, auch es gibt ja auch noch früher, als mein Vater noch jung war, gab es ja noch eine Zeichentrickversion,
ja,
aber
genau.
Die gucke ich gar nicht. Das ist schon so, also wie wenn wir über Schwarz-Weiß-Filme reden.
Ja, ja, richtig, genau, da über Stummfilme. Stummfilme, okay, so alt sind wir jetzt auch nicht, aber naja.
Ja, so alt sind wir jetzt nicht.
Ja, nee, aber genau, ich weiß, was du meinst. Ich finde es halt auch nochmal einen großen Unterschied, dass damals nicht alles so extrem schnell und leicht verfügbar war. Also da war es halt so, da ging man ins Kino und da fieberte man drauf hin und dann war man in diesem Kinofilm und dann hatte man einfach dieses erfüllte Herz, kam aus dem Kino raus und dachte, meine Güte. Und dann war der größte Wunsch, diesen Film irgendwann mal zu besitzen. Und dann habe ich tatsächlich diese Videokassette zu Weihnachten bekommen. Und du kannst dir nicht vorstellen, was das für mich bedeutet hat. Das war, es war, als hätte man mir irgendwie einen Porsche heutzutage geschenkt oder so. Ich will jetzt keinen Porsche haben, aber als hätte man mir jetzt irgendwie ein super teures Auto geschenkt. Das war einfach so krass. Das war so mein Schatz. So, was? Ich habe jetzt Ariel? Das kann ich mir jetzt immer angucken. Und das habe ich dann auch getan und habe die Lieder immer dann mit der Hand so rausgeschrieben, die Texte, ne? Und habe das dann immer auswendig gelernt und mit Bleistift noch so auf so DIN A4 Seiten. Und ja, das war einfach noch eine andere Zeit in dem Sinne, dass man irgendwie was dafür tun musste und dass man jetzt nicht einfach nur so kleine, kann man dreimal auf den Knopf drückt und dann hat man den Film schon wieder zu Hause und kann ihn sich etliche Male streamen oder so. Ne?
Ich empfinde das natürlich auch so, weil ich in dieser Generation groß geworden bin. Ich weiß, ich habe ja auch eine Co-Moderatorin, die Carla, die sagt immer, ah, der Opa erzählt vom Krieg. weil ich natürlich auch wiederum denke, dass meine Großmutter natürlich auch vielleicht gesagt hat, die war... jetzt 100, wäre die jetzt, wenn sie noch leben würde.
Krass.
Jahrgang 24, ja.
Ja.
Und die hätte dann vielleicht gesagt, die hat ja auch manchmal dann zu so Sachen, die dann modern waren in den 90ern, hat die gesagt, ja, früher, da haben wir haben gar keinen Kühlschrank gehabt, zum Beispiel.
Ja, das
wir
stimmt.
haben das noch, wir haben dann so ein, kam so ein Eisblock, wurde geliefert, zum Beispiel, weißt du so.
Ja, oder wir hatten halt kein Klo, wir mussten in den Garten hier ein Loch buddeln oder so. Klar, das gab es natürlich.
Ja gut,
früher,
das ist natürlich nochmal hart, ja.
Ja, aber also, gab es auch, das hat meine
gab
Oma
es
mir
auch
erzählt.
Ja. Aber das war jetzt nicht eine schöne Erinnerung von ihr.
Nee,
aber sagen
wir
mal,
ja, ja, klar.
Weiß ich nicht. Will ich jetzt gar nicht drüber. Aber
ich meine
eher so ein bisschen dieses theoretisch gesehen, weißt du, dann und da hing dann unser Essen, dann sind wir und da war das was Besonderes. Und dann haben wir, hat da der Vater das Essen geholt und das war was Besonderes.
Ja,
und wir denken, hab dann so gedacht, als Kind, Jugendlicher, ist mir doch egal, ich gehe halt an den Kühlschrank, was sollen diese Geschichten?
Richtig.
Und ich glaube manchmal, dass heutzutage natürlich Kinder denken dann so, ja, was soll das mit diesen ganzen Videokassetten und so, ich gucke halt einen Stream, was reden die da? Weil
aber
natürlich
weißt du was?
Das Gefühl ist halt nicht da.
Weißt du? Aber weißt du was, ich glaube, das ist, das hat natürlich bei uns diesen Stellenwert, weil ja die Emotionen damit verknüpft sind.
Ja.
Ne? Also das ist natürlich jetzt aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Also für Leute, die nicht in dieser Generation aufgewachsen sind, die es nicht kennen, eine Kassette mit einem Bleistift vor und zurück oder dieses Band da wieder reinzuspulen und Sachen vom Radio aufzunehmen, die denken sich so, ja, aber ist doch voll blöd, weil es doch voll easy, wenn man das jetzt hier irgendwie im Internet runterlädt und sich dann irgendwie in MP3 so und so Format schneidet und dann aufs Handy zieht. Und bei uns ist es aber ja so, dass wir ja dran denken, als wir, keine Ahnung, 7, 8, 9 waren, in unserem Kinderzimmer darum genestelt haben und Kassetten aufgenommen haben und dann uns diese Mühe gemacht haben und dann war da was Cooles und kam dabei raus und dann war man stolz. Diese Gefühle haben wir in uns. Das haben ja die heutigen Leute da nicht und das haben wir natürlich auch in Bezug auf unsere Großeltern wiederum nicht, diese Emotionen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein ganz normaler Lauf der Zeit, dass sich natürlich, also
natürlich,
die Zeit entwickelt sich und das ist auch gut so. Aber deswegen verbinde ich natürlich mit Ariel mehr, als ich jetzt mit einem Disney-Film verbinde oder verbinden würde, den ich jetzt heute frisch sehe, weil ich einfach nicht mehr in dieser emotionalen Phase von damals bin, wo es das nie gab, wo ich auch die Möglichkeiten gar nicht hatte sonst.
Ja, und weil wir natürlich auch vielleicht in der Zeit geboren worden sind, in der eben diese ganze Technik noch gar nicht so, die ist halt erst aufgekommen und wir sind eher noch das gewohnt gewesen, so mit 3 Programmen und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Und dann
und
hat
Testbild.
Sich das, ja, genau, mit Testbild und so. Und dann hat sich das erst entwickelt und dadurch wurde es natürlich besonders, weil es für uns natürlich dieses zum ersten Mal.
Genau. Da war ja auch Video oder so. Es gibt von mir als Kind kein einziges Video. Weil es, also, nee, leider nicht. Also wir hatten zwar mal so eine Kamera und da, irgendwann existierte mal so ein Video, das ist dann abhanden gekommen und dann ist nicht mehr aufgetaucht und deswegen gibt es kein Bewegtbild von mir. Das finde ich halt so traurig. Und heutzutage, ich meine, ich habe irgendwie 60.000 Videos und Fotos auf auf meinem Handy, einfach weil ich in jeder Situation irgendwelche Fotos und Videos von irgendwelchen Situationen mache. Wenn mein Kind irgendwas Süßes macht, dann mache ich das und fotografiere das oder mache ein Video. Und das ist halt für die heutige Generation absolut normal, ne? Dass man, oh ja, ich mache mal schnell ein Video. Und das war früher ja gar nicht so. Und ja, wenn man damit natürlich so aufwächst, ist es was anderes als damals dieser Wow-Effekt, wie du ja schon richtig gesagt hast, ne?
Ja, das ist so, das habe ich auch schon mal, irgendwann habe ich es mal erzählt, dieses, so dieses, wenn früher die Oma einem Bilder gezeigt hat, dann hat sie gesagt, ja, das ist mein Fotoalbum hier, das bin ich neben Charles Lindbergh. Und heute, später ist es für uns so, wenn wir dann alt sind und Großeltern, sagen wir, ja, das ist mein Essen, das sind Schuhe, die wollte ich mir mal kaufen, habe ich immer nicht, und das ist das, und das ist, gibt diese, und das ist
der Smoothie.
Ja, und das bin ich, aber da gibt es noch 10 Fotos, sehen genauso aus. Also,
ja, aber die werden alle nicht gelöscht, weil man weiß ja nicht, wofür kann ich sie noch mal gebrauchen?
Also, es ist einfach unglaublich viel Material sammelt sich da an und ist natürlich dann nicht so besonders. Wobei ich sagen muss, in unserer Familie war es so, ich habe den ganzen Keller immer noch voll mit so Single 8, also wie Super 8 war das.
Ja.
Mein Großvater hat wie ein Wahnsinniger gefilmt. Das war immer ein Film 3 Minuten lang.
Wie cool, ja.
Deswegen gibt es von mir, seit ich ganz klein bin, gibt es auf jeden Fall bewegte Bilder, allerdings ohne Ton. Ja.
Ja, gut, aber immerhin, ne?
Immerhin. Müsste man halt irgendwann mal alles irgendwie auf keine digitalisieren, ja. Das wäre das Einzige.
Also ich muss sagen, dass mir das manchmal auch schon nicht drüber nachdenke, wenn ich das so sacken lasse, in meinem Gefühl so ankommen lasse, dass mir das schon auch manchmal so einen Schmerz versetzt, dass ich so weiß, ich werde nie erfahren heute, wie ich mich als Kind bewegt habe oder wie ich als Kind irgendwie gequietscht habe oder mich angehört habe. Ich weiß es halt nicht. Ich kann es ja nicht mehr erinnern. Das ist ja zu lange her. Und das ist irgendwie total traurig. Und ich möchte es heute, also ich möchte meinem Kind ermöglichen, dass er später, wenn er mal älter ist, weiß, wie er mit 2 aussah und wie er mit 5 geklungen hat und wie er mit 5,5 irgendwie Lieder gesungen hat und solche Sachen. Das ist halt von mir gar nicht da. Und das ist wirklich wie so ein kleiner blinder Fleck in mir drin.
Oh. Ja, wobei ich guck mir meine Sachen, jetzt habe ich mir auch schon irgendwie 15 Jahre nicht mehr angeguckt.
Nee, also aber um zu wissen, dass es da ist, ist halt schön, ne?
Ja, also. Irgendwann guckt man es wieder, oder ich habe es mal meiner Tochter gezeigt, irgendwie, ich habe früher in den 90ern, habe ich manches auf VHS so abgefilmt.
Ja, genau.
Oh, na klar, aber die kann das ja auch nicht ewig gucken, die guckt das dann mal eine Viertelstunde und dann sagt die, oh ja, gut, gell.
Ja. Genau.
Vielleicht, wenn sie älter wird, ich weiß nicht.
Ja, also mit 16 fand ich das auch noch nicht so spannend, aber ich glaube, jetzt in dem Alter denkt man sich so schon so manchmal, ach, das wäre schon schön, wenn man das mal so sehen würde.
Ja, und manchmal ist es interessant, wir haben auch so Tonaufnahmen oft gemacht mit so Aufnahmegeräten, so die Familie oder mein Großvater hat das vor allem gemacht. Ich hatte eine recht enge Beziehung zu meinem Großvater und wenn ich dann vor vielen Jahren auch so alte Aufnahmen gehört habe, habe seine Stimme, also er lebt schon lange nicht mehr, seit Ende der 80er lebt er nicht mehr. Und habe seine Stimme wieder gehört. Mm. Das ist so ganz komisch, gerade wenn du die 25 Jahre nicht gehört hast. Ja.
Das glaube ich. Mm.
So, das ist so, dass, weil das weckt was in dir, was du gar nicht weißt, dass das da ist.
Das geht voll tief rein, ne?
Mm. Das ist ganz merkwürdig. Und da ist da eben, und so, und dann haben wir wieder den Bogen zur Stimme. Also, wie wichtig das ist, letzten Endes. Und wie du auch wie so ein Hund erkennst, dass es die Stimme ist, zum Beispiel von deinem Großvater. Also, du weißt es einfach, wie der Hund es dich riecht.
Ja, genau. Und da sind wir jetzt auch irgendwie, finde ich, so ein bisschen beim Thema KI, kann man auch damit so verbinden, weil ja heute ist ja so dieses KI-Thema, dass da Stimmen synthetisiert werden, ein riesengroßes, was auch hier einen riesen Aufschrei durch die Branche schon gegeben hat und wir da auch gerade ganz, ganz vehement versuchen, dagegen vorzugehen, gebündelt als Kolleginnen und Kollegen. Weil wir finden das alles, das ist so falsch. Klar, es ist natürlich irgendwie eine Möglichkeit, auch schon bereits verstorbene Sprecherinnen und Sprecher irgendwie doch wieder zum Leben zu erwecken. Aber ich persönlich finde das pietätlos, auch wenn die Angehörigen sagen, das ist okay. Ich weiß nicht, ob dann eine verstorbene Person das so erlauben würde, in dem Wissen, dass das wirklich gemacht wird. Ich weiß nicht, ob es da zu dem Zeitpunkt schon die Möglichkeit gegeben hätte, das zu erfragen. Und ich finde halt auch, irgendwann muss es dann auch mal gut sein. Dann guckt man sich halt oder hört man sich alte Sachen an, wo das eben noch die echte Stimme ist. Und eine KI wird niemals diese Nuancen abbilden können, die eine menschliche Stimme wirklich mitbringt. So wie jetzt, wenn du jetzt deinen Opa synthetisieren lassen würdest, das würde niemals das in dir auslösen, was das Echte auslöst. Und das finde ich halt, ich finde das nicht schön. Also mich gruselt das auch. Ich finde es fürchterlich, dass man so Stimmen irgendwie so durch irgendwelche Roboter nachsprechen lässt und dann irgendwie, man will ja eigentlich Emotionen erzeugen, ne? Also wenn man jetzt ein Hörspiel macht oder einen Film macht. dann will man ja Gefühle wecken in Menschen. Das ist ja eigentlich der Grund, warum man das macht. Und das kann man doch nicht mit Plastikstimmen, so finde ich.
Nein, es gibt, teilweise leben wir heutzutage in Zeiten, wo das natürlich sehr ausprobiert wird. Es gibt ja so sehr viele negative Beispiele. Ich sehe das manchmal bei YouTube, da gibt es dann so automatische deutsche Übersetzungen,
ja.
wo die Stimme mir aber erzählt, was da eigentlich gerade passiert. Und dann sagt, diese Frau hat sich entschlossen, Seil zu springen.
Ja,
und
genau.
Jetzt, und ich denke so, was ist das? Wie kann ich das ausstellen? Das ist furchtbar, ich will das nicht hören. Mhm. Und das ist natürlich so, wo man denkt, wer macht das denn? Wer will das hören?
Ja, ja.
Und was du jetzt gerade gesagt hast, weil es ist ja schon so ein, wie gesagt, momentan, man weiß nicht so genau, was macht man mit. Man versucht viele Dinge mit KI zu machen.
Mhm.
Man weiß aber nur nicht so ganz genau, was man eigentlich damit machen soll.
Ja, genau.
Aber es sägt natürlich auch ein bisschen an eurem Job, oder? Mhm. Also das muss man ja auch sagen.
Nicht nur ein bisschen. Das ist die große Angst von uns allen natürlich, dass wir jetzt irgendwie dadurch ersetzt werden und am Ende dann nur noch Plastikstimmen da verwendet werden. Deswegen gibt es auch eine sogenannte KI-Ausschlussklausel, die vom Verband Deutscher Sprechenden auch öffentlich einsehbar ist auf der Seite. Die hoffen wir, dass wir die dann immer in alle Verträge mit reinbekommen, die quasi ausschließt, dass unsere Stimmen für KI-Trainingszwecke und Stimmmorphing und so weiter genutzt werden darf. Ne? Und wir können natürlich dann nur hoffen, dass sich da auch dran gehalten wird. Denn je mehr Stimmen diese KIs bekommen und je mehr die gefüttert werden, desto mehr Training, desto authentischer in Anführungsstrichen kann sie dann werden. Und dann, haben wir natürlich irgendwann ein Problem, wenn dann die Zuschauenden sagen, ist doch super, ne? Das ist dann ein Problem für uns. Aber es gibt natürlich auch genug Stimmen, die dagegen sind, die sagen, das finden wir ganz schrecklich.
Ja, man könnte natürlich sagen, im Filmbereich trifft das teilweise ja auch zu, aber sagen wir mal eben, oder eine Zeit lang hat man das ja auch gesagt, so wie dieses Deepfake oder so, dass man hat. So dann, oder man, es gab einen Star Wars Spin-off, Rogue One, wo man Peter Cushing, diesen Schauspieler ja auch wieder, oder Carrie Fisher hat man ja auch, die ist ja dann auch gestorben, kurz vor der Produktion von dem dritten neuen Star Wars Teil, und dann hat man die da versucht zusammenzukleben, da irgendwie mit KI und alles und CGI halt vor allem. Da merkt man aber ganz schnell, gerade wenn ein paar Jahre vergehen, merkt man sehr schnell, das sieht gar nicht so gut aus mehr. Und man denkt natürlich, bei Stimmen ist das vielleicht, also da haben die Leute vielleicht nicht so eine, es geht schneller, das so zu imitieren, als jetzt vielleicht einen realistischen Schauspieler, der schon tot ist, darzustellen.
Ja, vor allem für ein nicht geschultes Ohr, ne? Also manche sind ja dann auch so, die sind dann einfach zufrieden, wenn sie dann einfach den Text hören und manchmal, wie ich anfangs schon mal sagte, die setzen sich mit einer Tüte Chips dahin oder im Kino mit einer Tüte Popcorn und lassen das so ein bisschen auf sich einrieseln, so, lassen sich berieseln und achten jetzt da nicht so auf die Zwischentöne, ne? Also, nicht bei allen ist es so, dass sie darauf achten, leider. Aber deswegen möchten wir halt darauf aufmerksam machen, dass das nicht katastrophal ist.
Ist auch nachvollziehbar und es müsste eigentlich dann genauso behandelt werden wie eben Schauspielerei im Film.
Ja, ich bin ja auch gar nicht grundsätzlich gegen KI. Ich finde, KI kann in sehr vielen Bereichen mit Sicherheit sehr vieles auch erleichtern. Also irgendwelche Arbeitsprozesse, Rechnungen, was da alles für Möglichkeiten bestehen. Aber ich finde gerade im künstlerischen Bereich, wo es ja nun wirklich um das Erzeugen, was ich ja schon mal sagte, von Emotionen geht, da sollte KI einfach nicht zum Einsatz kommen. Jedenfalls nicht so, dass es Menschen ersetzt. Denn Menschen können nur Menschen berühren, finde ich. Also mich kann jetzt kein Computer berühren. Und ich hoffe, dass das auch weiter so geht, ne?
Es gibt halt, habe ich gerade letztens was gesehen von dem letzten Indiana Jones Film, in dem Harrison Ford ja schon 80 oder 81 Jahre alt ist und dann gibt es diese Rückblicke und sie haben seinen Charakter eben verjüngt und er ist dann, er ist 40 oder so. Aber er hat das selber synchronisiert, das heißt, er hat eine relativ alte Stimme, weil die Stimme sich ja auch verändert mit der Zeit. Und dann habe ich was gesehen, wo jemand eben das mit KI wieder auf jünger getrimmt hat. Also dass es der junge Harrison Ford einspricht. Und das hat schon eine Faszination, wenn du es dann hörst. Weil du dann denkst, das ist so wie dein bisschen, wenn du im Original Indiana Jones geguckt hast früher. Ah, das ist die Stimme von Harrison Ford, als er jung war. Weil du hörst schon dann, wenn du das dann auf einmal hörst, das Junge, merkst du so, der hört sich jetzt schon sehr anders an. Und das passt eigentlich mit diesem Bild gar nicht mehr zusammen.
Ja, genau. Mhm.
Da muss ich sagen, das, also faszinierend finde ich es schon.
Ja. Es ist ja auch faszinierend. Ich finde halt nur, dass es nicht Menschen abschaffen sollte.
Nee, und ich finde, in diesem speziellen Fall ist es ja eigentlich sogar legitim, weil er hat es ja selber eingesprochen. Und wenn man dann ein bisschen dran dreht, dass er halt jünger ist, wirkt in einer, für eine Szene, in der er sowieso jünger sein soll.
Ja, er wird ja auch bestimmt genug dafür bekommen.
Absolut. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Aber bist du schon mal im Berufsleben mit KI konfrontiert worden?
Du meinst, dass ich gefragt wurde, ob ich für KI-Stoff zur Verfügung stehe? Oder?
Alles Mögliche. In irgendeiner Weise. Oder dass man gesagt hat, nee, du kriegst nicht den Job, wir haben KI.
Nee. Das nicht. Das bisher noch nie. Tatsächlich nicht. Also jedenfalls nicht wissentlich. Ich hoffe auch nicht unwissentlich. Aber nee, bisher nicht.
Dass du so eine KI-App einsprichst, geht ja auch so. Hallo, ich bin Ihre KI-App.
Nee. Bisher nicht. Doch einmal wurde gesagt, einmal in einem Werbejob wurde gesagt, ja, das ist jetzt so ein bisschen KI-mäßig, das muss halt so ganz schnell sein, so ganz schnell runterrattern. Und ich bin halt auch Schnellsprecherin, also wenn ich so, es gibt so Werbejobs, die sind dann so 6 Sekunden und dann hast du aber so einen ziemlich langen Text und du musst diesen ziemlich langen Text in 6 Sekunden packen. Dann mache ich halt ganz, kann gar nicht super schnell sprechen. Und das war dann so ein bisschen, ja, muss jetzt ein bisschen KI-mäßig. Und ich so, okay, du bist 5 Sekunden gewesen und eigentlich sollte es 6 Sekunden sein. Okay, schneller, ich muss es gar nicht verknappen. Ne? Ja, das war ganz witzig. Aber ansonsten nicht. Also es war jetzt noch nie ernsthaft irgendwie so ein Thema, dass ich da irgendwie ersetzt werden sollte. Bisher. Ich hoffe, es bleibt so.
Ja, natürlich. Diese Anime-Rollen, die du sprichst, die sprichst du auch vor allem, weil du eine sehr junge Stimme hast.
Mhm, ja, das stimmt.
Die hat sich auch nie verändert.
Nö, also jetzt gerade bin ich ein bisschen erkältet, ne? Deswegen klinge ich ein bisschen nasal. Aber ansonsten, nö, hat sich nicht so viel verändert. Vielleicht ist sie ein bisschen gesetzter geworden. Ich meine, durch viele Jahre Arbeit mit der Stimme wird man ja auch immer bewusster, setzt die Stimme natürlich irgendwie auch anders ein. Das kann schon sein, dass es auch einen Effekt darauf hat, dass sie einfach ein bisschen voller geworden ist. Aber von der Jungheit, also bisher hat sich die Stimme nicht irgendwie verändert, was das Junge angeht.
Ist das eigentlich häufig so? Weil ich meine, das sind ja dann wahrscheinlich auch eher kindliche Charaktere, oder? Die du sprichst?
Nö, nicht nur. Nicht also ich spreche, nö, das ist so die ganze Bandbreite eigentlich. Also ich spreche Kinder, aber also ich spreche auch manchmal Jungs. Ich werde auch für Jungs gebucht.
Ach echt?
Die haben dann meist so eine kratzige Stimme. Die machen, was soll das denn jetzt hier? Sowas halt hier. Und dann, ach verdammt, ich bin Matero und möchte nicht schon wieder. So, also die haben dann manchmal so ein bisschen dieses Raue. Aber ich habe auch oft erwachsene Frauen, die dann auch ganz normal.
Sprechen erwachsene Frauen eher Kinder als Kinderkinder?
Ja, doch, das ist häufig so.
Also das ist meistens so.
Meistens, weil mit Kindern kann man natürlich nicht so gut planen und nicht so gut arbeiten. Jetzt habe ich gerade einen Frosch im Hals, sorry.
Ich auch. Das ist nicht schlimm. Das gehört dazu.
Ich hätte den Jungen nicht sprechen sollen mit meiner Erkältung. Das ist gerade ein bisschen egal.
Das macht nichts. Es ist ja auch Winter. Das ist so ganz normal, dass man erkältet ist.
Ja, natürlich. Ich glaube, jeder ist immer mit erkältet. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Mit Kindern kann man natürlich schlechter planen. A, weil die ja zur Schule zum Beispiel gehen, ne? Und auch nicht so lange am Stück können und auch nicht dürfen. Und wenn man jetzt große Produktionen hat, ich habe zum Beispiel jetzt letztes Jahr eine Dino-Serie gemacht. Da habe ich die Dialogbücher geschrieben und die Regie gemacht. Da haben wir mit Schulkindern aufgenommen, die sind allerdings schon ein bisschen älter, also zwischen 14 und 16. Aber selbst da war es schwierig, weil die dann immer nur nachmittags konnten, nach der Schule und dann waren die natürlich schon durch und konnten nicht so lange und das ist dann von der Planung her eine schwierige Geschichte. Wenn das jüngere Kinder sind, dann können die auch gar nicht so lange von der Aufmerksamkeitsspanne. Deswegen kann man jetzt so ganz große Rollen eher weniger oder seltener mit Kindern besetzen. Deswegen werden das schon eher Frauen besetzt, die junge Stimmen haben. Und wenn ich mich dann nochmal so ein bisschen hoch, wenn ich dann ein bisschen so rede und, aber ich will das nicht, was wollen Sie denn jetzt? Aber ich habe doch gesagt, ich möchte lieber spielen. Mann! So, dann ist jetzt nur so ein kleines blödes Beispiel, ne? Aber wenn ich mich dann noch so ein bisschen verjünge, dann geht das in den meisten Fällen noch ganz gut.
Weil das wirst du wahrscheinlich immer machen können, oder? Das wird sich wahrscheinlich nie so verändern. Das wird wahrscheinlich.
Ich glaube, ich hoffe ja. Wenn ich jetzt nicht anfange, jeden Tag 3 Stangen zu rauchen und irgendwie mit Alkohol reinkippe, was ich nicht tue, dann wird die Stimme vermutlich so bleiben, hoffe ich.
Ja, es ist nie zu spät, um das Rauchen zu starten.
Genau.
Das kannst du auch noch später machen.
Genau.
Aber ich glaube, ich habe in Amerika schon auch, ich weiß nicht, ob es bei den Simpsons war oder so, da gab es auch schon ein paar ältere Damen, die immer noch sehr jugendliche Stimmen haben, da ihre Stimme verschiedenen Charakteren oder auch jüngeren Charakteren vor allem geliehen haben.
Also das ist schon echt total schön. Es ist eben diese Bandbreite, die dann auch da ist, ne? Also, ja.
Und ist das bei, weißt du das eigentlich bei Männern? Ist das, also Männer sprechen die auch Jungs dann?
Eher sehr, ja.
Weil die Stimme ist ja dann doch
Also,
tiefer, oder? Aber es gibt bestimmt so
erwachsene Männer,
Ausnahmen, oder?
ja, also es gibt schon Ausnahmen. Ich kenne so einige Sprecher, mit denen ich auch schon viel gearbeitet habe. Markus Hase ist zum Beispiel so einer, liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat eine super junge Stimme und kann auch bis heute super junge Charaktere bedienen. Das ist so jetzt einer, der mir gerade so spontan einfällt. Oder auch Michael Borgert, der hat auch eine super junge Stimme und die können auch noch junge Jungs oder mittlere Jungs sozusagen gut bedienen. Aber jetzt sage ich mal, die meisten männlichen Kollegen, würde ich sagen, sprechen schon eher erwachsene Männer. Also, das
Okay.
ist dann eher selten der Fall, dass die dann kleine Jungs sprechen.
Wie geht es denn mit dir weiter? Also bist du so jemand, der sagt, okay, ich schaue, was so als nächstes kommt? Ich habe ja natürlich bestimmt auch meine ganzen Planungen, alles, was so ansteht und so, aber hast du, sagst du so, möchtest du zum Beispiel irgendwann wieder mehr als Schauspielerin arbeiten? Vor der Kamera meine ich jetzt?
Den Plan habe ich jetzt im Moment
Gar
tatsächlich
nicht.
nicht. Nee. Also jetzt gerade, nee, klar, man soll jetzt niemals nie sagen, wenn jetzt da mal irgendwann was kommen würde, was total super passen würde, aber momentan eigentlich nicht,
Weil ich habe so ein paar
weil ich.
Demos da von dir gesehen, die man im Internet auf YouTube und so findet. Ich finde ja gar nicht, dass du, also finde nicht, dass du irgendwie das jetzt irgendwie, dass du das nicht kannst oder so, dass man so sagt,
Dankeschön.
lass es doch lieber. Ja, das war jetzt ein komisches
Dankeschön.
Kompliment, ich weiß,
Nee,
aber
aber ich
ich meine
weiß es
einfach,
zu
du hast
schätzen.
halt schon sehr gewirkt. Also ich finde, du hast das
Danke.
ganz, du hast, nicht nur in, weil Schauspielerei ist immer so ein bisschen, ist immer, finde ich, schwierig bei Demos, weil das sind ja auch nur so
Ja.
Bruchstücke. Aber wie jemand rüberkommt von der Präsenz. Und ich finde da schon, dass du so eine Präsenz hast, wo man sagt, ja, du kannst eigentlich auch vor die Kamera ganz normal.
Dankeschön. Nee, es macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Aber es ist, irgendwann muss man im Leben natürlich auch sich für einen gewissen Weg auch entscheiden. Und wenn ich jetzt immer so, ja, mal da, mal da, mal da, dann mache ich irgendwie nichts richtig. Und jetzt bin ich halt im Moment in diesem Sprechbereich und Schreiben und Regie. Das ist etwas, wo ich mich einfach sehr wohl drin fühle, was ich auch einigermaßen gut in meinem Alltag so planen kann. Deswegen habe ich mich jetzt erstmal dafür entschieden. Es kann sein, dass ich auch in ein paar Jahren mal wieder sage, boah, ich hab auch Bock zu drehen. So ist es nicht. Also ich würde jetzt nicht schreiend weglaufen oder so. Aber beim Drehen oder beim Schauspiel hängen halt so viele Faktoren einfach damit zusammen, die ich im Moment in meinem Alltag gar nicht leisten könnte. Also die Zeit vor allem, dieser zeitliche Faktor. Ne, die Planung, die Reisen, die Drehtage, die von morgens bis abends sind. Ich habe ein kleines Kind, da kann ich natürlich nicht einfach mal eben so sagen, oh, ich bin jetzt mal 7 Tage weg und drehe. Nach mir die Sintflut. Das geht halt im Moment dann nicht. Und deswegen bin ich momentan eher, sage ich mal so, dass ich sage, nö, also jetzt gerade nicht. Aber ich sage natürlich nicht, dass ich das niemals mehr machen möchte, weil es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Und alles, was ich gedreht habe, war auch wirklich immer sehr besonders und sehr intensiv. Und es war eine tolle Erfahrung. Ich habe zum Beispiel mal eine Hauptrolle gespielt es wurde tatsächlich auch im Kino gezeigt, dieser Film. Da habe ich im Rollstuhl gespielt. Das waren unfassbar tolle Drehtage. Also ganz besonders, ganz toll. In dem Film Nur ein Tanz heißt der. Und das war auch so eine ganz tiefe Rolle. Und da habe ich mich auch sehr intensiv natürlich damit beschäftigt, wie das ist, 11 Jahre im Rollstuhl zu sitzen und
Und das
sowas, ne?
darf man heute noch, als wenn man laufen kann, im Rollstuhl, also spielen? Weiß ich gar nicht. Muss das nicht jemand machen, der auch im Rollstuhl? Also ich doch, ich habe hier den Raul Krauthausen zum Beispiel öfter mal zu Gast, der sich dann, der ist so für Menschenrechte und er sitzt
Ja,
selber auch im Rollstuhl und dann. Er sagt immer, das müssen, da gibt es genug. Also das wollte ich damit jetzt nicht. Ich habe
Nee, klar. Das war jetzt auch eine andere, also das war jetzt
Nee,
eben
ich bin
das
das sowieso, ich finde ja
Casting.
sowieso, Schauspieler sollten das auch machen. Also das ist meine persönliche Meinung. Natürlich sollte jemand den auch, der laufen kann, aber es ist nur, habe ich mir, nur weil wir heute ja in so ein bisschen anderer Zeit leben. Deswegen.
Genau. Das
Und
war
alle sagen,
2000.
hören das, was? Du hast jemand gespielt im Rollstuhl.
Genau. Ja.
Christiane.
Ja, es war eine tolle Erfahrung. Also das war 2014, tatsächlich ist schon 10 Jahre her, der Dreh. Also das war eine super Erfahrung. Also wie gesagt, ich habe da in keinster Weise irgendwelche negativen Gefühle oder so, dass ich jetzt sage, nee, das möchte ich nicht mehr machen, sondern das ist eher dieser praktische Aspekt und dass es momentan einfach so nicht in mein Leben reinpasst, so also
Naja,
optimal.
okay,
So,
alles
ja.
klar. Und würdest du gern so hier nochmal das dritte Ariel-Remake wieder als Zeichentrickfigur sprechen?
Ja, da würde ich natürlich nicht Nein sagen.
Also ein Disney-Ding, wäre das so ein Traum?
Ja, klar. Ja, das wäre auf jeden Fall ein großer Traum. Ja.
Ah ja, toll.
Disney immer. Das wäre super schön.
Es wäre ja auch schön, wenn Disney mal wieder Zeichentrickfilme einfach mal. Aber ich weiß nicht, ob es
Total.
noch heute einer guckt, aber auf der anderen Seite. Ich meine, es gibt ja diesen, in den letzten Jahren ist ja so ein anderer Zeichentrickstil, so wie bei so ein bisschen dieses Spider-Man Into the Spider-Verse oder so ein bisschen kantig und so ein bisschen so ein comicartiges Design. Und das kam ja ganz gut an. Ja.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass jetzt unsere Generation sich diese Sachen bestimmt angucken würde. Also die, die das quasi von früher kennen noch. Ne?
Ja,
und
ja.
Also das würde ich mir schon... Ich habe jetzt zum Beispiel eine Rolle in dem Masters of the Universe Remake. He-Man, Masters of the Universe. Da habe ich eine Rolle jetzt auch gesprochen, jetzt schon in der zweiten Runde sozusagen. Und da war jetzt dieses Jahr im Sommer die Premiere im UCI-Kino in Düsseldorf. Da haben wir war eine riesige Premiere mit einigen Sprecherinnen und Sprechern und mit der ganzen Produktion und also eine Uraufführung sozusagen von diesem ersten Hörspiel. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo man ja jetzt sagen würde, ja, das ist doch alt, das ist doch aus den 80ern und so. Aber nein, weil da kommen ja die ganzen Menschen hin, die das damals schon total gefeiert haben in ihrer Kindheit. Ja. Und die jetzt sagen, wow, das muss ich mir auf jeden Fall geben, weil ich bin hier ein totaler Fan und das bin ich auch bis heute. Und ja, das war das.
Wen hast du da gesprochen?
Marle. Das ist eine ein neuer Charakter, also, die neu hinzugefügt wurde, genau. Mhm. Ja.
Oh, das muss ich. Ich habe ja hier manchmal die Jungs von Planet Eternia zu Gast. Hatte ich schon den einen und in der Film-Talkshow haben wir auch schon über diesen Live-Action-Marvel, nicht Marvel, Masters of the Universe mit Dolph Lundgren mal gesprochen.
Dann musst du unbedingt mal die Jungs von der Retro-Fabrik einladen. Das sind nämlich die Macher von dem Masters of the Universe.
Ah, okay. Aber Planet Eternia ist sozusagen der größte deutschsprachige...
Ja, genau.
YouTube-Show sozusagen.
Kenn ich, ja.
Super. Schon ewig. Und die sind natürlich total, also die sind alle so in meinem Alter und die sammeln natürlich diese ganzen, weil es wird ja alles so neu aufgelegt.
Absolut.
Und man hat natürlich das Gefühl, das ist dann natürlich schon auch eher für unsere Generation und weniger für Kinder.
Ja. Ja, genau, ist auch so. Ja.
Merkwürdig, aber so ist es halt. Ja.
Manchmal auch von den Kindern dieser Generation, ne? Also die dann ein bisschen mitgeschleppt werden und das dann so mit aufsaugen. Ne?
Ja. Wobei ich sage immer so merkwürdig in gewisser Weise, es hat sich ja, heute ist das ja kommerzieller, dass man auch als erwachsener Mann Spielzeug sammeln darf.
Mhm.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich denke, gut, meine Großeltern haben Meißner Porzellan gesammelt, haben sich in eine Vitrine gestellt, weil es irgendwie als Kind vielleicht was Besonderes war.
Meine Oma hat Puppen gesammelt und meine Mutter hat die bis heute auf ihrem Schrank auch stehen, also Babypuppen.
Creepy.
Ja, genau. Ja. Babypuppen mit echten Haaren und alles so. Die hat ein Kaiserbaby, das heißt Kaiserbaby, das sieht aus wie das Gesichtsälteste, also es wirklich sieht scheußlich aus, aber es ist halt irgendwie total wertvoll, das hat sie damals irgendwie ersteigert auf irgendeine Auktion und also die war da so total krass drauf mit diesen Puppen. Also wirklich creepy. Dann lieber so He-Man-Figuren.
Dann lieber so He-Man-Figuren, wenn die da alle sitzen, diese Puppen und so. Oder auf einmal ist eine weg, weißt du? So, du kommst dann wieder und dann ist eine weg.
Okay. So.
Aber das ist, glaube ich, auch unsere Generation. Wir sind so geprägt von diesen Mörderpuppen. Ja.
Voll, Chucky und so. Mhm. Mega.
Gut. Ja. Liebe Christiane, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende.
Ja. Stimmt, wir reden schon echt lange, ne?
Ja, ist doch toll.
Ja, mega cool. Es war ein sehr schönes Gespräch.
Ja, war schön, dich kennengelernt zu haben.
Danke, gleichfalls.
Ich wünsche dir alles, alles Gute.
Dir auch. Dankeschön.
Auf deinem weiteren Weg. Lass uns lose in Kontakt bleiben.
Sehr, sehr gerne.
Und ich würde dich ganz gerne nochmal um was bitten. Und zwar, würdest du jetzt mal als Anime-Figur mein Intro einsprechen?
Ja, kann ich gerne machen. Welches ist denn dein Intro?
Mein Intro heißt The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham. Das würde ich gerne mal hören als Anime, mit Anime.
Kann ich mir das irgendwo aufschreiben?
Ja, ich kann es auch, wie du gewöhnst, auch nach und nach machen. The Peckham Talks.
Warte mal, ich schreibe es mir einfach hier rein.
Du schreibst es auf. Aber ich bin gespannt.
The
Das benutze Peckham. Ich auch übrigens dann als Intro.
Ja,
für
sehr
alle.
Gut.
Weil die es jetzt hören, die haben es schon am Anfang gehört. Das ist jetzt das, wie wir es live aufnehmen, das, was ihr am Anfang gehört habt.
Das ist gut. Okay, also The Peckham Talks mit ihm.
Christopher M. Peckham.
Christopher M. Peckham. Eigentlich sollte ich mir sowas merken können, aber ich mache
das schon okay, du musst meinen Namen nicht wissen. Das ist,
alles gut. Okay.
Du heißt ja auch Chris, gell, sagt man.
Ja,
Chris,
ich heiße
auch Chris eigentlich.
Ja, Chris und Chris, Chris und Chris. Christopher M. Peckham, okay.
The Peckham Talks. The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Da ist jetzt gerade meine Stimme weggebrochen am Anfang. Ich habe nochmal angesetzt.
Ja, liebe Christiane, das war großartig.
Dankeschön.
Das war toll. Also, das klang also sehr Anime auf jeden Fall.
Ja, genau. Das war toll. Cool.
Ja, ich habe schon gedacht, also wenn ich jetzt schon mal hier eine Sprecherin zu Gast habe,
ja, na, selbstverständlich.
Dann muss das natürlich als mal kurz wenigstens rein ins Intro. Also nur in dieses kann ich benutze es
ja,
nicht weiterhin.
Alles gut. Alles fein.
Ja.
Mega
cool. Ja, also ich wünsche dir alles Gute, wie gesagt, nochmal.
Dankeschön, dir auch.
Und auf jeden Fall hoffe ich auf den nächsten Disney-Film mit dir.
Oh ja, das hoffe
Und wenn ich
auch
in Rewe einkaufen gehe, dann höre ich immer, ob du es bist.
Genau, mach das. Oder bei Lidl.
Oder bei Lidl, aber da gehe ich genau. nicht hin. Aber egal, gut. Okay, jetzt gehe ich hin. Wenn du sprichst, gehe ich hin.
Sehr gut.
Okay, mach's gut, ja?
Danke dir, mach's
Bye-bye.
Gut.
Ciao, ciao. Tschüss.